Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir an diesem Abend zu dir und danken dir, dass du uns die Gelegenheit gibst, über so einen wichtigen und wesentlichen Text unseres Lebens nachzudenken. Und wir bitten dich, dass du das segnest. Du kennst unsere verschiedenen Prägungen, unsere verschiedenen geistlichen Biografien. Und jetzt bitten wir dich, dass durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und der Regierer des Wortes Gottes ist, du auch dieses Stück Wort Gottes neu, erneut, erfrischt in unser Leben hineinsprechen lässt. Und während wir hier zusammen sind, schließen wir auch an diesem Abend wieder ganz bewusst die anderen beiden Gruppen mit ein, bitten dich auch um die anderen Veranstaltungen, die heute Abend in diesem Haus stattfinden. Es ist unser immer wieder neues Bitten vor dir, dass du wirksam in unserer Mitte bist. Und dass wir nicht zu einer beschäftigten Routine kommen, sondern dass es immer neu, original, frisch von dir bestätigt und gewollt ist. So segne auch diesen Abend. Wir hoffen auf dich, unseren Gott, auf unseren Vater in Jesus Christus. Amen. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in der Synagoge und an der Straßenecke stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist eines der Hauptthemen der neutestamentlichen Lehre von Jesus, das Thema Gebet. Es gibt kaum ein Thema bei Jesus, das häufiger zur Sprache kommt als das Thema des Betens. Das ist doch erst einmal wichtig. Und wenn Sie jetzt in Ihr geistliches Leben hineingucken, dann wissen Sie, das ist auch berechtigt. Es gibt kaum einen Bereich des geistlichen Lebens, der so angefochten, der so schwierig ist, der so immer wieder neu der Ermutigung und der Klarstellung und der Orientierung bedarf, wie das Thema des Gebetes. Es gibt doch keinen in diesem Raum, der von sich sagen würde: Ich habe mein ganzes geistliches Leben nie und nimmer Probleme mit dem Beten gehabt. Sondern umgekehrt, wir sind uns darin einig, dass wir sagen könnten: Ich habe eigentlich mein ganzes geistliches Leben immer wieder auch Probleme mit dem Beten gehabt. Entweder war ich zu träge, oder es ist mir schwer gefallen, oder ich habe die Zeit nicht gefunden, oder ich fand es nur so leer und so hohl. Das geistliche Thema des Betens ist ein ganz zentrales Thema unseres Lebens mit Jesus Christus. Und Jesus, der das wusste, hat es deswegen ganz, ganz häufig thematisiert. In allen möglichen Varianten, in Lehrtexten, in Beispielgeschichten, wie auch immer, das Thema Gebet kommt immer und immer und immer wieder in den Evangelien vor und in der Folge natürlich dann auch in der apostolischen Lehre. Ein ganz wichtiges Thema. Der zweite Anfangsgedankengang: Wir haben natürlich jetzt hier mit dem Vater unser mit einem der bekanntesten Texten der Bibel überhaupt. Wenn man noch irgendwas weiß, dann sind es vielleicht doch die 10 Gebote, aber selbst die kriegen wir noch bruchstückartig zusammen, in der richtigen Reihenfolge sowieso nicht mehr. Aber das Vater unser hat noch einen gewissen letzten Restwert, auch in Europa. Das kriegen noch relativ viele, wenn man ihnen ein bisschen hilft, tatsächlich von Anfang bis zum Ende hin. Es ist, um es mit Thielicke zu sagen, das Gebet, das die Welt umspannt. Tatsächlich. Das ist die Stärke des Vaterunsers und das ist gleichzeitig sein größter Fluch. Denn auf der einen Seite ist dieses Gebet wie kein anderes Gebet natürlich präsent im christlichen und restchristlichen Umfeld und gleichzeitig wird es genau dadurch wie kein anderes Gebet beständig missbraucht, nicht verstanden und nicht ernst genommen. Denn das Vaterunser kann im Eigentlichen nur jemand sprechen, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Denn wer das ernst meint, was er da betet, das ist ein absoluter Hammer. Und das ist genau das Doppelte. Auf der einen Seite ist es ein Text, der uns ganz tief bewegt und wirklich ein Band ist, das die Welt umgibt, auch die christliche Welt. Und auf der anderen Seite ist es ganz oft furchtbar hohl, furchtbar leer. Und genau der Textzusammenhang, in dem hier dieses Vaterunser steht, ist am Vaterunser passiert, wie an kaum einem anderen Gebet, nämlich dass es zum Plappern wurde, auch dieses Gebet. Sie kennen vielleicht den dazu markanten Satz von Martin Luther, dass er so formuliert hat, dass er nicht in der Lage ist, ein Vaterunser zu sprechen, ohne dabei zu sündigen. Also deutlich zu machen, ich bin gar nicht in der Lage, diesen Text, nur diesen kurzen Text zu sprechen. Einmal in der vollen Konzentration und Gewichtung dieser Worte, die mir hier Jesus gibt. Dritter Satz. Er ist natürlich in unserer Tradition, wie für Sie alle mitbekannt, dass wir normalerweise ja komisch nicht vom Unser Vater, sondern vom Vater Unser sprechen. Das hängt natürlich mit den Sprachen zusammen, in denen dieses Vater Unser in unsere Kultur gekommen ist. Die ist zum einen das Griechische, und die ist vor allem natürlich die Kirchensprache, nämlich das Latein. Und sowohl vom Griechischen als auch vom Lateinischen haben wir das Pronomen nachgesetzt. Es heißt eben Pater, Hämon oder Pater, Noster und nicht umgekehrt. Und aus dieser Tradition hat sich das bei uns auch eigentlich grammatikalisch falsch eingeübt in Vater unser und nicht unser Vater. Aber der Hintergedanke ist einfach der von den Sprachen, in denen es in unsere Kultur hineingekommen ist. Dieses Gebet ist ja eigentlich von Jesus nicht zuallererst so gedacht, wie wir es meistens benutzen. Denn wir benutzen es ja meistens so, dass wir das Vaterunser als Vaterunser beten. Sondern das Vaterunser, erkennen wir ja hier, ist ein Modellgebet. Das ist quasi das Modellgebet, an dem man sich in seinem Beten entlanghangeln kann. Ja, natürlich, lassen Sie uns das klar sagen, kann man das Vaterunser auch als Vaterunser beten, so wie wir es meistens tun. Und dann machen wir es natürlich so, dass wir mit dem Vaterunser unser Beten abschließen. Aber der eigentliche Gedankengang ist, dass wir im Vaterunser beten, oder anders gesprochen, in den Linien des Vaterunsers beten. Und so haben wir beide Dinge da, nur ist in unserer Tradition eher es zu einem Gebet geworden, dass wir miteinander beten, als zu dem, was es im Schwerpunkt eigentlich ist, nämlich zu einem Modellgebet, in dessen Linien jetzt der beten kann, der mit Jesus diesen Vater kennt. Und dann haben wir natürlich in diesem Vater unser eine ganz beeindruckende Kurzzusammenfassung des Evangeliums. Tertullian, einer der frühen Kirchenväter, hat es ja so gesagt, Breviarium totius Evangelii. Hier drin findet sich das ganze Evangelium kurz gefasst. Sozusagen der Nukleus, der Kern im Vaterunser. Das kommt allein schon durch diese überragende Schönheit des Aufbaus zum Tragen. Da haben wir diese wunderbare Anrede, die allein schon eine Bibelwoche wert wäre. Unser Vater im Himmel. Das ist ein wunderbarer Satz. Unser Vater im Himmel. Und dann kommen ja diese ersten drei Bitten, die drei großen Bitten. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Dann kommt der Viererrhythmus, unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung, unsere Erlösung. Und es kommt in unserer Tradition der aus 1. Chronik 29 dazugestellte lobpreisende Abschluss. Aber dieser Aufbau ist natürlich wunderbar. Zuerst die Anrede und dann steht mit den ersten drei Bitten der lebendige Gott im Mittelpunkt. Es ist genauso wie im Alten Testament mit den 10 Geboten. So wie die erste Tafel in Anführungszeichen im Alten Testament die Gebote der Vertikalen beschreibt, der Beziehung des Menschen zum lebendigen Gott, so beschreiben die ersten Bitten im Vaterunser das, was Gott betrifft. Und so wie die zweite Tafel der 10 Gebote die horizontale, die Beziehung von Mensch zu Mensch beschreibt, so beschreiben die 4 Bitten im Anschluss an das Vaterunser die menschliche Ebene, die wesentlich ist. Das heißt, es bildet sich was ganz Entscheidendes ab. Und Sie wissen aus Ihrem Beten und aus meinem Beten, ohne dass wir irgendwelche theologischen Fachkenntnisse dafür brauchen, dass die Reihenfolge unumkehrbar ist. Nur wir praktizieren diese Reihenfolge nicht. Das können Sie mit einem ganz einfachen Test in einem durchschnittlichen Gremium von Menschen in Deutschland machen. Fragen Sie einmal nach einer Anzahl von 10 Geboten. Und ich wette mit Ihnen eine große Summe, dass 80% der Nennungen der 10 Gebote von der zweiten Tafel stammen. Nämlich nur, in Anführungszeichen, von der Tafel, die das zwischenmenschliche Verhältnis regelt. Die erste Tafel ist komplett außen vor. Und genau auf diesen Fehler ist in Anführungszeichen natürlich der Apostel Paulus nicht hereingefallen. Wenn er von der Sünde des Menschen spricht im Römerbrief, dann nennt er als die Sünde des Menschen nicht zuallererst das, was wir immer zuallererst nennen, nämlich das, was zwischenmenschlich schiefgelaufen ist, mit allen moralischen und sonst wie gearteten Verwerfungen, sondern zuallererst nennt er die Sünde überhaupt, die Vertikale, nämlich dass sie Gott nicht mehr geehrt haben als Gott. Und das merken Sie hier schon beim Vaterunser. Die erste Tafel, die ersten drei Bitten an erster Stelle. Und wenn Sie das eigentlich ernst nehmen, dann kommen Sie ja zeitversetzt erst an die zweite Tafel, an die anderen 4 Bitten auf die menschliche Ebene. Und allein das schon, in Ihrem und in meinem Beten zu leben, in guter Regelmäßigkeit zu leben, wäre revolutionär. Nicht nur, wissen Sie auch, das kurz abbeten, ja, dein Reich, dein Wille, dein Name und jetzt, Herr, bin ich dran, ja, sondern tatsächlich das zu leben, was hier steht, würde zu einem prinzipiellen Änderung der geistlichen Gesinnung führen. Zuerst dein Name, dein Reich, dein Wille. Und da gucken wir mal weiter. Also das ist vom Aufbau her natürlich ganz, ganz wesentlich. Bevor wir aber jetzt auf die ersten drei Bitten kommen, lassen Sie uns zumindest einen ganz kleinen Absatz machen und natürlich diese wunderbare Anrede sehen. Die Anrede dieses Gebetes ist wesentlich. Wir haben es manches Mal schon in diesem Raum gesagt und es bleibt immer noch wahr und immer noch wichtig. Es heißt hier eben nicht, du guter Gott in den Himmeln oder du Höchster irgendwo oder der das Universum gelenkt wird von dir oder wie auch immer die Anreden heißen mögen. Sondern die Anrede, die hier steht, ist für den christlichen Glauben absolut grundlegend und prägend. Hier steht, Gott ist unser Vater. Unser Vater. Es gibt eine ganz enorme Vernachlässigung in den kirchlichen Gebeten, in der Anrede von Gott als Vater. Diese Vernachlässigung bleibt nicht folgenlos. Es ist ein Unterschied, ob ich von Gott oder vom guten Gott rede oder wie auch immer, oder ob ich die neutestamentlich von Jesus angeordnete Gebetsanrede wähle, unser Vater. Die ist unaufgehbar, unaufgehbar. Achten Sie einmal in Ihren Kirchen und Gemeinden, wie der lebendige Gott angeredet wird in den Gebeten. Und Sie werden es entdecken, wie es eine Vernachlässigung der Vateranrede und der Jesus Christus Anrede in unseren Gebeten gibt und wir durchschnittlich immer stärker zum allgemeinen Gottesbegriff abwandern. mit dem allgemeinen Gottesbegriff sind wir aber nicht mehr unterscheidbar von allen anderen, die auch einen Gott anreden. Wir reden aber nicht irgendeinen Gott an, sondern wir reden den an, der gesagt hat, ihr sollt Gott anreden mit unser Vater in den Himmeln. Natürlich wissen wir, dass Gott als Vater zu bezeichnen erst einmal in der Religion nicht so außergewöhnlich ist. Ganz klar. Wir haben ja jetzt eben gesagt, gerade diese Griechenlandreise überlebt und ich sage Ihnen, wir sind wieder ganz neu in die Tiefen der griechischen Götterwelt eingestiegen. Teilweise wurde es uns ja ganz schwindlig bei all dem, was wir da neu wieder lernen mussten. Und natürlich ist Zeus der Göttervater. Ja, natürlich. Aber Sie wissen, was das für einer war. Also auf den kann ich getrost verzichten. Aber natürlich kommt da die Vaterfigur vor. Natürlich wissen wir von diesen griechischen Götterkulten. Ja, natürlich. Und natürlich wissen wir auch vom Alten Bund, selbstverständlich, dass für Israel als Volksgröße Gott Vater war. 5. Mose 32, 6, ist er nicht dein Vater und dein Herr? 2. Samuel 7, ich will sein Vater sein in Bezug auf den König Israels. Jesaja 63, du bist unser Vater und Erlöser. Ja? Jeremia 31, ich bin Israels Vater. Bis heute im 18. Bittengebet des Judentums wird Gott als Vater in dieser Weise angesprochen. Aber jetzt kommt was sehr, sehr Wichtiges, was Clemens von Alexandria, einer der Kirchenväter, gesagt hat. Nicht auf den Ausdruck soll man nur achten, sondern auf die Bedeutung des Ausdrucks. Nur, dass jemand Gott als Vater anredet, sagt noch nicht viel. Man muss auch verstehen, was er damit meint, wenn er ihn als Vater anredet. Siehe Zeus und seine Vaterschaft. Sondern die Vaterschaft, von der hier Jesus redet, die hat eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich die Vaterschaft, die ist geknüpft an den Sohn, der hier redet. Die ist geknüpft an diesen Sohn. Denn dieser Sohn sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, es besteht eine Identität zwischen dem Vater, den Sie hier anreden, und diesem Sohn. Und Sie müssen wissen, dass dieser Sohn sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn, jetzt kommt es, offenbaren will. Diese Vaterschaft geschieht also nicht automatisch, sondern diese Vaterschaft muss man geoffenbart bekommen. Gott ist für mich Vater, ist eine Sache der Offenbarung. Gehört, um es mit Luther zu sagen oder mit den lutherischen Lehrern zu sagen, gehört nicht zur Revelatio generalis, zur allgemeinen Offenbarung, sondern zu Revelatio specialis, zu dem, was uns nur Gott sagen kann. Ich bin für dich Vater. Und zwar einer exklusiven Weise Vater. So wie ich für Israel noch nicht Vater war. Geschweige denn von irgendwelchen religiösen Kulten und anderen Dingen. Denn wer authentisch wissen will, wie Gott der Vater ist, der muss also den Sohn angucken. Und wer den Vater haben will, der muss den Sohn haben. Der erste Johannesbrief macht es uns klar. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Und deswegen merken Sie schon an der Anrede wird klar, glasklar. Wer kann das nur sagen? Unser Vater in den Himmeln. Nicht dem Ausdruck, sondern dem Inhalt nach. Das kann nur einer sagen, der den Sohn kennt, nämlich Jesus. Das Vaterunser im eigenländischen Geist des Gebetes sprechen, kann nur, um es beim Poltier zu sagen, ein wiedergeborenes Kind Gottes und niemand anderes. Deswegen, um das auch klarzustellen, ist das kein primitives Reichsgebet, sondern Gemeindegebet pur. Denn den Vater anreden kann nur, wer den Sohn hat. Nur, wer den Sohn hat. Niemand anders kann das beten als seine Ekklesia, als sein Leib, als seine Gemeinde. Denn niemand anders hat den Geist aus Römer 8, der in ihnen ruft, Abba, lieber Vater, niemand anders. Das ist ganz wichtig. Und dass wir so zum Vater gekommen sind, geschah doch ausnahmslos durch den Sohn. Wie anders wären Sie sonst diesem Vater begegnet. Also achten Sie nicht nur auf den Ausdruck, Nach dem Motto, er redet Gott als Vater an. Sondern was meint er denn, wenn er Gott als Vater anredet? Und dann landen sie automatisch beim Sohn, bei Jesus. Also die Anrede ist nicht nebensächlich, die ist wesentlich, die ist wichtig. Aber wir gehen ein Schrittchen weiter und entdecken, wenn ich das nun sage, dann fordert mich Jesus auf zu sagen, unser Vater. Schon regt sich ein gewisser Widerspruch in mir, denn ich würde ja viel lieber zuallererst sagen, mein Vater. Und es gibt ja auch dann den Paralleltext im Lukas-Evangelium. Das Modellgebet wird ja auch in verschiedenen Varianten weitergegeben, wie es bei Modellen ja möglich ist. Dann auch tatsächlich nur einfach die Anrede Vater. Lukas 11, Vers 2, fehlt das in Anführungszeichen unser. Hier steht's drin. Und es ist nicht unwichtig. Wir werden es ja nachher noch merken. Denn das Besondere ist, dass natürlich sie als Individuum durch Jesus vor dem Vater stehen. Aber ob ihnen das Spaß macht oder nicht und ob sie es verstanden haben oder nicht, sie sind vor diesem Vater nie allein. Nie allein. Und wenn sie die ganze Bagage rechts und links nervt, gerade dann gilt es zu sagen, unser Vater, das halte ich jetzt fest, auch wenn die rechts und links es nicht verdient haben, meiner Meinung nach, ihn auch, so wie ich, unser Vater zu nennen. Und deswegen ist das unser etwas ganz, ganz Wesentliches. Christlicher Glaube ist nie ein solitärer Glaube. Was für ein Irrtum. Sondern ich bin, um es paulinisch zu sagen, immer Glied am Leib des Christus. Das heißt, ich bin immer vernetzt im Plural, im Unser, immer im Unser. Ob ich es schön finde oder doof, ob mich es nervt oder glücklich macht. Ich sage, unser Vater und habe den ganzen Dross mit dem Blick rechts und links. Aber ich sage nicht nur Vater und ich sage auch nicht nur unser Vater und habe Jesus mit drin. Ich sage auch unser Vater in dem Himmel. Im Wissen darum, dass er in Christus in mir Wohnung genommen hat. Johannes Evangelium, die großen Abschiedsreden. Ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei uns machen. Im Wissen um den paulinischen Text Christus in mir, der Gott, der Lebendige in mir, gilt doch noch klar diese Ortsangabe für die Jesusleute festzuhalten. Warum ist diese Ortsangabe nicht unwichtig? Einmal, um hinzukriegen und klar zu nennen, dass sich Gott im Denken der Jesusleute nie pantheistisch auflöst. Verstehen Sie? In jedem Stein, in jedem Blümchen, jedem Baum ist Gott. Ja, irgendwie ist überall letztlich Gott. Diese klassische pantheistische Sichtweise von dem Sein Gottes überall und nirgends. Doch, 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 er ist an einem Ort. Wo ist er? In den Himmeln. Und der Unterschied zu den Himmeln ist die Erde. Und das ist wichtig. Und wo ist er? In den Himmeln. Und wo bin ich? Auf der Erde. Und schon ist klar, wer oben und wer unten ist. Und das braucht es. Unser Vater. Ja, wo? Im Himmel. Und wo bin ich? Auf Erden. Andreas merkt das. Er ist Gott, er ist im Himmel. Du bist Mensch, du bist auf der Erde. Verstehen Sie, wenn Sie schon diesen ersten Satz geredet haben, ist ja schon so viel klar. Der hat eine solche, darf ich so sagen, hygienische Wirkung der Seele. Da ist die halbe Seele schon gereinigt, wenn Sie den Satz gesprochen haben. Wenn ich den Vater anspreche, komme ich nur am Sohn zum Vater. Wenn ich Gott als Vater anspreche, mache ich es immer im Plural. Ich habe den ganzen Tross dabei. Und wenn ich Gott als Vater anspreche, ist die Rangordnung und das Wissen, mit wem ich es hier zu tun habe, von vornherein klar. Das ist ja unter anderem das Problem, wenn man keinen Gott mehr hat. Das ist übrigens auch das Problem in christlichen Religionen, betone ich. Wenn aus vorgeschobenen Gründen der Demut als Zugangsstelle zu Gott, zum Beispiel Maria, Heilige oder sonst welche Personen benutzt werden, was zuerst ganz nett und hilfreich aussieht und ein Stück Hochachtung vor Gott zu sein scheint, geht der Schuss ganz schnell nach hinten raus. Weil meine Heiligen und sonst was, die sind relativ weit, weit unten. Die sind ja fast auf meiner Ebene, ein bisschen weiter. Aber eigentlich mehr so bei mir, ist es ein bisschen näher. Und genau das will das Vaterunser verhindern. Es will die Distanz deutlich machen. Gott in den Himmeln, ich auf Erden. Lebe ich diese Distanz? Akzeptiere ich ihn als diesen Gott in den Himmeln und mich hier auf Erden? Was für eine ganz, ganz wichtige Überschrift. Sie hat für meine Seele reinigende, hygienische Wirkung. Unser Vater durch Jesus Christus, unser Vater im Himmel. So fängt es an. Und dann natürlich kann ich natürlich weiterlesen und entdecke, dass jetzt in diesem Text am Anfang diese drei Bitten fast ganz streng gleich formuliert auftauchen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sind ja ganz entscheidende Entdeckungen, die hier drin stecken. Das Entscheidende ist ja, dass wir zuerst begreifen, und das ist vielleicht beim Thema Gebet besonders wichtig, dass es eigentlich beim Gebet gar nicht um mich geht. Jetzt dachte ich, dass das wäre meine Sache. Ich sage immer alle so meine Dinge, was ich so sagen will, mein Sortiment, meine lange Liste, mein Katalog. Und das Vaterunser, merken Sie das, das führt zu einer totalen Umkehrung des Denkens. Es geht gar nicht um mich. Es ist fast brutal, wie da ein Umdenken stattfindet. Ich will ihm das alles sagen, was ich da brauche und haben muss. Und Jesus lehrt mich, stopp. Wir sind um Gottes Willen da. Ach so, das habe ich doch glatt vergessen. Sehen Sie? Wir sind um seinen Willen da. Das war die ganze Sache der Erfindung. Das ist gut, wenn man das merkt. Weil es ist so eine krankhafte Not des Menschen, eine krankhafte Not des Menschen, dass ich nicht von mir selber loskomme. Und vor allem mit allen meinen Dingen, die mein Leben und meine Existenz ausmachen, ununterbrochen. Und ich quasi in diese Kreiselposition hinein gerate und mich in einer Geschwindigkeit um mich selber drehe, die ich teilweise als befriedigend und teilweise gar nicht mehr durchschaue, dass es im Grunde genommen nur noch um mein kleines Mini-Universum geht. Und dann komme ich zum Vater Unser und wenn es halbwegs noch wirkt, dann merke ich, ich bin auf einem völlig falschen Dampfer. Ich bete ja vollkommen falsch. Es geht um Gott. Es geht um sein Leben, um seine Person. Und das zu begreifen ist gut. Es geht beim Beten also nicht darum, wie ich Gott für mein Programm gewinnen kann. Wie ich Gott quasi vor meinen Karren spannen kann. Wie ich mit welchen Tricks auch immer sage, Herr, du machst doch das, was ich so denke. Sondern es geht tatsächlich darum, zu begreifen, was ist denn sein Programm? Was will denn eigentlich er? Und Sie wissen aus Ihrem Gebetsleben und ich aus dem meinem, wie schwer uns das fällt, an einem Morgen, wo Sie zum Gebet vor Ihren Gott kommen, auch nur einen kleinen Augenblick das auszuhalten, zu fragen, was interessiert an diesem Tag meinen Gott? Wir halten das kaum aus. Wir wollen diese Bremsfunktion des ersten Teils des Vaters Unsers so schnell als möglich abarbeiten, weil wir doch so viel haben, was wir alles zu sagen haben. Und genau da fängt das an, was der Apostel Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel gesagt hat. Lasst eine Veränderung eures Denkens zu. Schafft eine Erneuerung eures Nus, eures Denksinnes. Und von dem erneuerten Denksinn geht es in Herz und betende Hände und marschierende Füße. Und dieses Gebet schafft dieses Umdenken auf was eine brutale Art und Weise. Versuchen Sie das mal auszuhalten. Eine Gebetszeit vor Ihrem himmlischen Vater zu erlaben, wo Sie nur in Anführungszeichen diese ersten drei Bitten praktizieren und dann Amen sagen. Glauben Sie mir, Sie halten das kaum aus. Sie halten das kaum aus, weil Sie immer den Eindruck haben, was eigentlich fehlt ja noch, nämlich ich. Und genau da setzt der Denksinn, der neue Denksinn an von Römer 12. Das ist eine Metamorphose meines Denkens passiert. Das braucht vielleicht so 50, 60 Jahre. Aber das lohnt, dass diese Metamorphose des Denkens stattfindet. Ich sage, Herr, ich will mit diesem Gebet anders denken lernen. Und das Nächste, was bei diesen Bitten auffällt, ist natürlich, dass man sich fragt, wer ist eigentlich das Subjekt des Handelns? Wer muss eigentlich das erfüllen, was da gebetet wird? Das ist eigentlich eine eigenartige Formulierung. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist gerichtet an Gott und wer muss jetzt was machen? Wer muss eigentlich handeln? Und plötzlich merken wir, der Eigentliche, der hier handeln kann, ist ja letztlich nur Gott selber. Denn das, was da steht, das sind natürlich Bitten, die ich jetzt an ihn richte, für ihn. Aber sie realisieren als Subjekt, das kann nur er. Das kann nur er. Und plötzlich merke ich, wie ich hinausgenommen werde aus mir und aus diesem, ich baue das Reich Gottes auf und ich schaffe das alles und ich kriege das hin und ich kümmere mich um deinen heiligen Namen und weiß ich was alles. So, ich verstehe, er ist der Zielpunkt und er ist auch das Subjekt des Handelns. Dein Name wird geheiligt. Ich bitte also Gott, dass er sich um die Heiligung seines Namens kümmert. Und ich bitte Gott darum, dass er sich um die Aufrichtung seiner Königsherrschaft kümmert, seiner Basileia. Und ich bitte Gott darum, dass sein Wille, so wie er im Himmel schon geschieht, doch endlich auch auf Erden geschehen möge. Zentrale Bitten an lebendigen Gott. Ich fordere Gott auf. Was soll er denn tun? Ich fordere Gott auf, endlich seine Zukunft in Kraft zu setzen. Dazu fordere ich ihn auf. Um es mal so zu sagen, das Vaterunser ist eins der stärksten eschatologischen Gebete. Ich will, dass die großen Heilsziele Gottes in Kraft gesetzt werden. Das will ich. Heiliger Name Gottes. Aufrichtung der Basileia, der Königsherrschaft Gottes. Und der Wille des Ewigen sind die großen Heilsziele. Und ich fordere Gott mit diesem Gebet auf. Setze deine Zukunft in Kraft. Das fordere ich. Das heißt, dieses Gebet reißt sie nach vorne. Das zieht sie in die Zukunft und holt sie aus allen irdischen Zusammenhängen ganz massiv heraus, um zu sagen, darum geht's, um die Zukunft Gottes. Die will ich mit allem, was mich ausmacht. Ach, ich hoffe, Sie spüren das. Wer soll das denn beten? Wer soll das denn beten? Als nur jemand, der den Vater und den Sohn kennt und sagt, das will ich. Ich will, dass sein Name geheiligt wird. Endlich sein Name geheiligt wird. Ich will, dass er endlich das hinkriegt, dass seine Basileia, seine Königsherrschaft umfassend das Universum bestimmt. Ich sag's mal so, dass 1. Korinther 15 passiert. Das will ich. Dass endlich der Sohn die gesamte Königsherrschaft hat und sie dann dem Vater zurückgeben kann und er dann sagen kann, dein Reich ist gekommen. Die Erfüllung von diesem Satz beschreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15. Und ich will, dass dein Wille geschieht. dass die komplette Entmachtung der dämonischen Macht vollzogen wird und es nur noch einen Willen im Universum gibt, der gilt, nämlich der deinige. Das passiert erst in 1. Mutter 15, wenn es heißt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Erst dann. Das ist ein Gebet, das die Zukunft Gottes will, mit allen Fasern. Und ich frage Sie noch einmal, wer will denn Zukunft Gottes außer seinen Leuten? Nur seine Leute wollen seine Zukunft. Also das Vaterunser ist das große Zukunftsgebet der Bibel. Vater, ewiger Vater, setze endlich deine schon vorbestimmte Zukunft in Kraft. Oder Sie können es auch anders sagen, vollführe deinen Heilswillen. Vollführe deinen Heilswillen. Worin? Indem zuallererst, was ist das für eine Bitte, dein Name geheiligt wird. Der Name, Sie wissen das, der Name ist das Wesen Gottes, ist seine Person. Das heißt, diese erste Bitte ist die Inkraftsetzung des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst meinen Namen heiligen. Das heißt, es geschieht die Rückführung in das, was das Normale ist. Das Normale ist, dass Gott als Gott geehrt wird. Und seit dem Sündenfall sind wir eigentlich unnormal. Nur wir haben uns so daran gewöhnt, dass für uns das Unnormal das ganz Normale ist. Und jetzt sagt hier dieses Gebet von Jesus, es wird dazu kommen müssen, dass endlich das Normale wieder das Normale wird, dass nämlich Gott als Gott geehrt wird. Ohne das keine Vollendung des Heils. Gott muss seinen Namen heiligen. Und das ist was ganz Wichtiges und das ist das, was natürlich auch uns bestimmt, dass wir das neu wieder für uns lernen und begreifen, ich möchte gerne mit meinem Leben diesen Namen ehren. Und diesen Namen heiligen, ernst nehmen, respektieren, nicht als Name, sondern als Person. Und dazu gehört eben auch, dass sein Reich kommen soll. Sein Reich, das ist seine Königsherrschaft, wir hatten es ja schon mit diesen konzentrischen Kreisen, wie sie sich immer weiter aufbaut, bis es eben diese Herrschaft aus 1. Korinther 15, 24 ist, wo diese Königsherrschaft beschrieben wird, die komplette, umfassende, universale Königsherrschaft, die der Sohn dann dem Vater zurückgibt und dann sagen kann, dann wird Gott sein, alles in allem. Und dann ist in Erfüllung gekommen, dein Reich ist gekommen, dann. Und das beten wir. Heißt aber, wer das bittet, möchte, dass jetzt schon im Detail, selbstverständlich, wo ich Einfluss habe, Herrschaft Gottes beginnt, Reich Gottes beginnt. Bedeutet allerdings, wer das bittet, bittet gleichzeitig um die konsequente Entmachtung aller anderen kleinen Könige, die noch auf ihren Thronen sitzen. Mich mit eingeschlossen. Wer bittet, dein Reich komme, sagt, hol andere von ihren Königsthronen runter. Und es ist eines der stärksten Bilder der Offenbarung, wenn diese 24 Ältesten was tun? Ihre ihnen von Gott zugewiesene königliche Würde abnehmen und wohin legen? Vor ihn. Und zum Ausdruck bringen, die sowieso uns zugewiesene Würde gebührt eigentlich nur einem, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, selbstverständlich. Das heißt, ich bitte, hören Sie es zu, ich bitte um meine Entmachtung. Wer kann das denn bitten? Wer kann das denn bitten, als nur der, der diesen König aller Könige kennt? Als seinen Vater? Und zu ihm sagen kann, aber lieber Vater, richte deine Herrschaft auf in mir. Und das ist wichtig. Manch einer von Ihnen gehört zur Asterix- und Obelix-Generation, nicht wahr? Und Sie kennen das ja, ganz Gallien ist besetzt, nein, nicht ganz Gallien. Es gibt doch so kleine Nester, Widerstandsnester gegen die römische Obermacht. Ja, Sie kennen auch Ihre gallischen Dörfer. Rom, in Anführungszeichen, wo der große König, wo Gott der Lebendige noch nicht regiert. Sie kennen auch Ihre kleinen Widerstandsdörfer, wo Sie genau wissen, die spuren noch nicht so, wie es die Zentrale, wie es der Lebendige will. Und dann werden Sie jedes Mal stolpern, wenn Sie bitten, dein Reich komme. Denn jedes Mal wird der Heilige Geist sagen, ja, ich wäre ja schon gern gekommen. In das Dorf und an den Ort in deinem Leben und da auch. Fangen wir doch mal da an. Fangen wir doch mal da an. Ich würde gern in deinem Leben mein Reich aufrichten. Und wir wollen, dass dein Wille geschieht. Dein Wille soll geschehen. Warum? Weil wir doch, ich kann es so ganz kurz sagen, weil wir doch wissen, dieser Wille, der ist einzigartig. Das ist der Wille, den der Vater mit dem Sohn im Heilsplan vor allen Zeiten beschlossen hat. Wir wollen, dass dieser Wille geschieht. Wir wollen, dass dieses im Gott abgestimmte Heilshandeln realisiert wird auf dieser Erde. Das heißt, dass jetzt Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie ihn finden, dass sie gerettet werden aus dem Gericht, aus der Sünde. Wir wollen, dass er wiederkommt, dass der Maranatha-Ruf gilt, dass er wiederkommt und sein Heil aufrichtet zuallererst für sein auserwähltes Volk Israel. Wir wollen, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich hier aufgerichtet werden wird, dass er seine Gerichte, seine gerechten Gerichte ausüben kann, so wie er sich das vorgenommen hat. Wir wollen, dass sein Wille geschieht. Und ich bitte Sie, versuchen Sie es mal. Ich weiß, es ist enorm schwer. Versuchen Sie einmal, vor Ihrem Gott und Vater zu beten, nur bis dahin und dann aufzuhören. Halten Sie es mal einen Tag lang aus. Nur die ersten drei Bitten. Wenn Sie es wirklich mal nur um Gott dreht, halten Sie es mal aus. Das ist eine erfrischende Erfahrung zum Anfang einer vielleicht tiefgreifenden Metamorphose unseres Denksinns. Aber ja, natürlich, es kommt der andere Teil noch dazu. Und wir wollen zumindest ihn noch kurz streifen. Dass jetzt in der anderen Achse unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung und unsere Erlösung benannt werden. Und natürlich entdecken wir, dass es wunderschön ist, dass hier Gott das Menschsein in diesen vier Bitten in einer Art und Weise erfasst hat, dass man es bis heute nicht besser beschreiben könnte. Das ist Menschsein, die vier Sachen. Unser Brot, unsere Vergebung, also unsere Schuld, unsere Versuchung, unsere Erlösung. Das ist die kürzeste Zusammenfassung von dem, was es heißt, Mensch zu sein. Zuallererst, wir brauchen unser Brot, natürlich. Und Sie wissen, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, diesen Satz zu übersetzen. Unser nötiges Brot gib uns heute, ist vielleicht noch mit die beste Übersetzung. Unser nötiges Brot gib uns heute. Das weist ja diese Begrenzung auf. Es heißt eben nicht, unser nötiges Brot gib uns heute, morgen, übermorgen, alle Tage. Sondern unser nötiges Brot gib uns heute. Und natürlich wissen alle Bibelleser, wo das herkommt. Ja, das kommt aus dem Alten Testament. Das kommt aus der Zeit der Wüstenwanderung. Das kommt aus der alten Manna-Zeit, wo man wie viel Brot für wie viele Tage hatte? Für einen Tag. Und das schafft diese uns immer wieder schmerzvolle Reduzierung auf einen Tag. Und es ist die Bergpredigt, die uns das deutlich macht, dass wir uns sorgen sollen für einen Tag. Und dass wir gar nicht dafür gemacht sind, als für einen Tag im Schwerpunkt zu leben. Natürlich gehört zum Brot nicht nur die Ernährung, das auch. Sondern zum Brot, das ist der Begriff für alles, was wir brauchen, um leben zu können. Für alles, was wir brauchen, um leben zu können. Und es heißt auch auf der anderen Seite, dass es das nötige Brot ist. Das heißt, ich bitte ganz bewusst meinen Gott in dieser Bitte, zeig mir die Grenze Oder wie das nachher Paulus gesagt hat, lass es mir genug sein. Das ist ja unser Thema. Das haben andere Christen in anderen Gebieten dieser Erde gerade nicht. Aber das ist unser Thema. Bitte, Herr, lass mich die Grenze erkennen. Lass es mir genug sein, lass mir genügen, dass ich wirklich weiß, das reicht, es ist das Nötige. Brot für heute. Und zu begreifen, das gibt er mir. Und da versorgt er mich und erweist er sich als Vater. Und wenn irgendeine Generation die tägliche, tausendfache Erfüllung dieser Bitte erlebt, dann doch wir in einem kleinen, idealen Streifen der Lebensmöglichkeit auf dieser Erde. Der Streifen ist sehr, sehr klein und wird ja nicht größer, der wird eher kleiner. Wo man in dieser Weise ideal, wirklich ideal Mensch sein kann. Und dann natürlich kommt diese Bitte um die Schuldvergebung. Und diese Bitte um die Schuldvergebung, die hat natürlich eine endlose Auslegungsdiskussion hervorgerufen. Warum? Weil das natürlich verquickt ist. Da ist ein Gelenk drin. Da ist eine Kupplung drin. Und diese Kupplung, die nervt uns gewaltig. Denn da heißt doch tatsächlich, und vergib uns unsere Schuld. Und wir sagen, ja, Herr, das brauchen wir dringend. Und dann geht das Ding weiter. Nämlich, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Und Jesus sagt, doch, das kann nicht nur wahr sein, das ist auch genau so gemeint, wie es da steht. Und falls du es beim Gebet überhört haben solltest, dann lies bitte die Verse 14 und 15. Da habe ich es dann noch mal ein bisschen ausführlicher dir in meiner Predigt erklärt, sagt uns Jesus. Und es ist vielleicht an dieser Stelle schon wichtig, dass ein Ausleger einmal sagte, wir sollten uns bemühen, nicht evangelischer sein zu wollen als Jesus. Verstehen Sie die Botschaft? Warum? Warum macht das hier Jesus so? Das protestantische Gemüt, so schreibt ein Ausleger, das protestantische Gemüt reibt sich geradezu gewohnheitsmäßig an den Kausalzusammenhang von menschlichem und göttlichem Handeln. Schöner Satz. Das protestantische Gemüt. Haben Sie auch so ein protestantisches Gemüt? Warum ist das so? Wissen Sie, warum das ist? Weil Jesus sagt in diesem Satz, deine Bitte um Schuldvergebung kann nicht von Herzen gemeint sein, wenn du nicht gleichzeitig bereit bist, deinem an dir schuldig gewordenen auch zu vergeben. Deine Bitte um Schuldvergebung kann nicht ernst von Herzen gemeint sein, wenn sie nicht gleichzeitig auch mit einschließt, dass du deinem an dir schuldig gewordenen bereit bist zu vergeben. Biblisches Beispiel, der Schalksknecht. Das hängt zusammen. Und wir reiben uns gewohnheitsmäßig daran und meinen, dafür noch einen Apostel Paulus zitieren zu können, für unser Missverständnis. Aber da macht Paulus nicht mit. Keine Sorge. Paulus lehrt sie im Epheserbrief, vergebt einander, wie Gott euch in Christus Jesus vergeben hat. Kolosser 3, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Da ist das Gelenk. Verstehen Sie, es geht nicht an, dass ich mir mal eben in einer Art privaten Gnadenabrechnung beim lebendigen Gott die Sünden vergeben lasse auf dem einen Konto und auf dem anderen Konto lasse ich die Beträge stehen. Das geht nicht. Das ist genau das, was nach unser Johannes gelehrt hat. Wie willst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Bruder nicht liebst? Das ist also ganz was anderes. Nein, nein, sagt Johannes. Im Namen Gottes, das hängt zusammen. Das hängt zusammen. Und sie wissen, es stimmt, es hängt zusammen. Und da, wo unser hartes Herz an der Stelle nicht aufgeht und dem Bruder vergibt, der Schwester vergibt, wie oft, Sie wissen es, nicht wahr? Vergibt, dann gelingt uns das auch nicht in dieser Weise zu spüren und zu erfahren. Jetzt sind wir auch in dieser Vertikalen wieder mit dem lebendigen Gott zusammen. Da ist ein Gelenk drin. Da ist eine Kupplung drin. Das hängt kausal, ja, tatsächlich. Auch wenn das protestantische Gemüt sich noch so reibt. Das hängt kausal zusammen. Und ich bin ein Mensch, der versuchlich ist. Der begnadigte Christ ist eine gefährdete Existenz. Gucken Sie in der Biografie und ich meine, und das hat es bestätigt. Ich bin eine gefährdete Existenz. Und wir sagen, das ist aber unangenehm. Ja, ja, ich möchte Sie nur einmal das noch anders beschreiben. Wenn Sie noch versucht werden, so blöd das klingt, wenn Sie noch versucht werden, heißt das gleichzeitig aber auch, Sie leben noch. Wenn Sie gar nicht bemerken, dass Sie versucht werden, würde ich die rote Ampel erkennen. Man kann es auch anders sagen, die Katze jagt keiner toten Maus nach. Verstehen Sie? Das heißt, sehen Sie es auch mal von der Seite, wenn Sie noch merken, das ficht mich an, das ist für mich eine echte Versuchung, was auch immer es sein mag, dann zeigt das natürlich Ihren Schaden, aber es zeigt auch Ihr geistliches Leben. Da ist noch Leben da. Wenn auch die andere Seite Sie angeht, um Sie aus der Spur zu bringen, wenn die Katze Ihnen noch nachjagt, weil die Maus noch lebt. Deswegen begreife ich, ich bin als begnadeter Christ eine gefährdete Existenz. Und deswegen bittet der versuchte Mensch, bittet um Erbarmen, was die Versuchung und die Art der Versuchung betrifft, so wie es nachher Paulus in 1. Korinther 10 gesagt hat, dass die Versuchung eine solche ist, in der ich mich bewähren kann und nicht die Versuchung mich überwältigt. Und es folgt eine letzte Bitte, nämlich erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Bitte, die nicht nur auf dieser Seite der Erde geschieht, das auch. Und wir werden einmal staunen, in welchen Passagen wir Erlösung von dem Bösen, das ist eine Person und keine Sache, von dem Bösen wir erlebt haben, ganz, ganz klar. Aber die letzte Erlösung von dem Bösen, die steht noch aus. Von dieser eigentlichen Erlösung des Bösen spricht unter anderem der Apostel Paulus. Paulus ist ja einer, manchen passt das nicht, aber es stimmt trotzdem, der das Vaterunser zitiert. Er zitiert es zum Beispiel in seinem allerletzten Brief, im 2. Timotheusbrief. Da sagt er, der Herr wird mich erlösen von allem Bösen. Wohin wird er mich erlösen von allem Bösen? Hineinretten in sein himmlisches Reich. Dann sind sie errettet von allem Bösen. Das heißt, wenn sie diese Bitte beten, dann beten sie, Herr, hol mich gnädig in den Himmel nach Hause. Das ist das letzte Gerettetwerden vom Bösen. Und jetzt haben Sie mit diesen vier Bitten, prüfen Sie es nach, Ihr Menschsein in einer ganz eindrücklichen Art und Weise beschrieben. Mehr brauchen Sie nicht. Kümmere dich um das Nötige meiner Existenz, mit allem, was dazugehört. Beruf, Familie, Beziehungen, Haus, Hof, Gesundheit. Kümmere dich um das Nötige für heute. Vergib mir Schuld. Und Herr, ich sage dir es zu, ich werde meinen Geschwistern auch vergeben. Bitte, sei gnädig, ich bin versuchliche Existenz. Und hol mich in dein Reich. Bring mich nach Hause. Was sind das für Bitten? Dass jetzt aus 1. Chronik 29 noch ein Lobpreisschluss dazugesetzt worden ist, das schadet nicht. Das ist schön. Dann ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber das ist kein originales Jesuswort. Das können Sie eben schon in besagter Stelle nachlesen. Und so hat sich das Gebet ja bei uns dann eben eingebürgert. Gut, dann beten wir dieses Gebet. Nicht so sehr als Modell im Sinn von den Satz selber sagen, sondern lernen wir zu beten in den Linien dieses Gebetes. Da können Sie vielleicht mal einen Morgen nur den ersten Satz beten. Unser Vater im Himmel. Brauchen Sie mehr gar nicht. Unser Vater im Himmel. Und am nächsten Tag beten Sie in der Spur von Dein Name werde geheiligt. Und einen Tag später laden Sie dann bei Dein Reich komme. Und dann wieder einen Tag später bei Dein Wille geschehe. Und dann kommen die vier Bitten für jeden Tag eine. Dann haben Sie das Vaterunser in 8 Tagen einmal gebetet. Schon gar nicht schlecht. Dann merken Sie die Metamorphose Ihres Denkens und spüren, Beten verändert Menschen. Beten verändert Menschen. Und das ist das, was uns Gott schenken will im Gebet. Dass wir in den Raum des Gebetes hineingehen und aus dem Raum des Gebetes nicht hinausgehen, wie wir hineingegangen sind. Sonst war es plappern wie die Heiden, Sprüchen abliefern vor dem Ewigen. Hier wird gebetet, so könnt ihr beten. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.